Der Mensch ist auch im Arbeitsleben, wahrscheinlich, wenn er nicht mehr so viel dann eben in der Fabrik oder im Büro ist, erst recht ein soziales Wesen. Das heisst, ich muss ihm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen antiquiert, aber ich muss ihm ein bisschen eine Familie bieten, ich muss ihm ein bisschen eine Heimat auch geben.
Stefan und Stefan, zwei HWC-Kommunikationsexperten, nehmen in ihren Gesprächen relevante und aktuelle Themen aus der Kommunikation unter die Lupe. Sie analysieren, kommentieren und beraten. Beispiele aus der Praxis werden mit Wissen aus der Lehre gemischt und ergeben die perfekte Unterstützung für deinen Kommunikationsalltag. Homeoffice, Workation, flexible Arbeitszeiten. Arbeitsformen, die fester Bestandteil sind von New Work. Doch was passiert, wenn sich Mitarbeitende durch solche Arbeitsformsentwicklungen immer mehr vom Arbeitgeber entidentifizieren? Sprich, was passiert, wenn New Work zu einer Corporate Identity Crisis führt? Oder Wort, ist Identity Crisis wirklich das richtige Wort? Mein Name ist Laura Oderbolz und ich rede heute mit den beiden Kommunikationsexperten aus dem Center for Communications von der HWZ, mit dem Stefan Eckenberger und mit dem Stefan Vogler genau über das Thema. Ich diskutiere mit Ihnen aus einer Kommunikationsperspektive, was Unternehmen machen müssen, damit sich Mitarbeitende auch zukünftig identifizieren können. Denn wir wissen ja alle, wie zentral Kommunikation in einer Identifikationskrise ist. Stefan Vogler, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Haben wir wirklich eine Corporate Identity Crisis?
Ob man dem jetzt schon die Krise sagen oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es ist sicher denkbar, dass es bei gewissen Unternehmen mehr unterwegs sind zu der Identifikationskrise. Ich habe drei Punkte dazu anhand von drei Zahlen. 20, 70, 7. Erstens, 20% der Belegung der Büroräume, das vor allem bei den sogenannten White-Collars-Arbeitern, sprich wissensbasierte Berufe etc., sind noch belegt heutzutage. Zweite Zahl, 70% der Mitarbeiter, von Unternehmern, sind, wie man so schön sagt, nicht mehr voll committed mit dem Unternehmen. Und heute Morgen, Schlagzeilen im 20-Minuten-Print, immer mehr Menschen haben keine Freunde. Gemäss einer US-Studie hat jeder siebte Mensch in den USA keine Freunde mehr. Also ist es auch ein gesellschaftliches Problem.
Stefan Eckenberger, wie siehst du das? Wieso reden wir heute in dieser Folge darüber?
Weil wir jetzt noch Möglichkeiten haben, dass es keine Krise wird, sondern die Situation könnte mit bearbeiten, auf die Situation einwirken. Warum ist das Thema? Ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlt sich nicht wohl, das heisst in einer Gallup-Studie. Im WEF finden wir Zahlen, wie eben der Stefan auch gesagt hat, 70% sind dabei, aber wo sind die anderen 30%? Sie sind so im sogenannten Quiet Quitting oder inneren Kündigung. Da fehlt irgendwo schon die Verbindung. Und dann haben wir zum Beispiel von der Uni Zürich auch den Input, dass da Fluktuationskosten zunehmen und einen Identifizierung, also eine Rückzugsbewegung stattfindet und das kann man jetzt noch auffangen.
Bevor wir darüber reden, was Unternehmen hinsichtlich dieser Identifikationskrise müssen unternehmen, möchte ich zuerst auf die unterschiedlichen Unternehmenskonstellationen eingehen. Es gibt ja Unternehmen, die mehrheitlich Blue-Collar-Workers haben, also Mitarbeiter, die beispielsweise in einer Fabrik oder auf einer Baustelle tätig sind. Es gibt aber auch Unternehmen, die mehrheitlich White-Collar-Workers haben, also Mitarbeitende, die in einer Büroumgebung arbeiten. Und es gibt Unternehmen, die ungefähr gleich viel Blue- als auch White-Collar-Workers haben. Stefan Vogler, was müssen Unternehmen beachten, wo mehrheitlich Blue-Collar-Workers haben?
Ja, vielleicht schnell so als Bild in den Kopf rauf. Was sind denn vor allem Blue-Collar-Workers-Unternehmen? Denken zum Beispiel an eine Stadler Rail, wir denken an ein Feintool, wir denken an Abbey-Landmaschinen. Einfach dort, wo die administrativen Leute vielleicht in der Forschung und Entwicklung in der Minderheit sind und wo tatsächlich eben noch in Fabriken geschaffen wird. Und das heisst mit anderen Worten auch, wo ganz klar eine Art ein Unterschied ist oder ein Keil ist zwischen den White-Collars und den Blue-Collars. Ja, was was könnte die machen? Also der erste Punkt, den sie unbedingt berücksichtigen müssen, ist, dass die Menschen von dem Unternehmen, die das Unternehmen führen, die das Unternehmen verantwortet, sprich C-Level in einem grösseren Unternehmen oder ganz einfach Geschäftsleitung in einem KMU, dass die greifbar werden, dass sie nahbar sind, dass sie einen Kontakt haben zu der Basis, wie man so schön sagt, dass sie sicher einmal in der Woche eben auch durch die Fabrikhalle laufen und sich nicht nur in der Teppichetage bewegen. Das ist mal sicher eine ganz wichtige Voraussetzung, die es braucht, damit man eben den Kontakt pflegen kann und vor allem auch diesen Blue Collars entsprechende Wertschätzung entgegenbringen. Ein zweiter Punkt ist, und da sind wir heute sehr gut unterwegs, ist die Erreichbarkeit von diesen Blue Collars. Oder wir kennen alle noch das schwarze Brett, das es hat, damals in den Garderoben oder in den Kantinen. Heute hat man zum Glück Apps, die das eigentlich abgelöst haben, wo man 24x365 eigentlich in Kontakt kommen mit diesen Blue Collars. Ich glaube, das ist heute wirklich Gebot der Stunde. Und der dritte Punkt ist, die Kompasse, die man ja geschaffen hat innerhalb des Unternehmens, Leitbild, Wert und so weiter, damit es eben zu einer Identifizierung kann kommen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sollten so vermittelt werden, dass sie auch eine klare Handlungsanweisung sind. Die sollten eine Leitplanke sein im Alltag, so dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter weiss, wie er diesen Wert auch kann und soll leben.
Stefan, du hast etwas angesprochen, und zwar die Apps, die es mittlerweile gibt. Wir haben ja gesagt, aber mittlerweile gibt es Apps, man muss sich nicht mehr an diesen schwarzen Brettern sozusagen informieren. Und mittlerweile gibt es auch ganz viele Unternehmen in der Schweiz, die so App-Lösungen anbieten, wie beispielsweise Beekeeper oder Ahead. Und ich habe mit dem Pascal Grossnitz-Klaus, dem CEO von Ahead, geredet und wollte wissen, welches Ziel denn jetzt die Plattform, die Intranet-Lösung Ahead verfolgt.
Mit Ahead wollen wir das digitale daheim arbeiten, wo eben das Intranet und die Mitarbeiter-Apps ablöst, sodass das Unternehmen einen Kanal hat, wo sie mit allen Mitarbeitern kommunizieren kann.
So wie es Pascal sagt, sie wollen ein digitales daheim arbeiten, aber sie wollen auch einen Unternehmenskompass bieten.
Wir bieten so einen Unternehmenskompass. Und der Unternehmenskompass ist eigentlich nichts anderes, als das, wo man das Unternehmensleitbild sehr schön und einfach abbilden kann. Und die Vision, Mission, Werte in die Alltagskommunikation nachher kann einfließen, so dass der Mitarbeitende sieht, ja, wir reden nicht nur von diesen Werten, sondern wirklich ganz praktisch zeigen, wie dass man darauf handelt als Unternehmen.
Stefan, du hast es angesprochen, es ist eine Variante, um Mitarbeiter zu erreichen, also Blue-Collar-Workers. Was meinst du, wie wichtig sind so Lösungen oder wie wertvoll sind so Lösungen?
Ich glaube, die sind in dem Sinn sehr wertvoll, weil eben, man kann es heute eben tatsächlich erreichen, und zwar toujours. Nicht nur die, die eben im Homeoffice sind, das sehen wir dann bei den anderen Unternehmenskonstellationen, sondern eben auch die, die irgendwo draußen sind am Werkbank. Und, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt dazu, man kann es global erreichen. Das heisst auch die, die man international erreichen will. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einfach, ich sage es nochmal, Gebot der Stunde. Wenn es so ein Angebot gibt, unbedingt nutzen.
Stefan, du hast jetzt von der Pflicht geredet. Stefan Eggenberger, du hast schon ein paar Inputs, was Kür betrifft, was Unternehmen könnten zusätzlich machen.
Ja, es ist einfach, wir haben es ja miteinander angeschaut, oder? Was empfehlen wir einfach als Grundrauschen, das müsste dabei sein, was könnte dazu sein, ohne dass wir Gefahr laufen, in Aktionismus jetzt gehen. Nehmen wir das auf. Das Management, greifbar, persönlich, aber jetzt mit Videos und Podcasts arbeiten. Nicht jeden Tag fein, in Portionierungen, aber klar, verständlich und kann jederzeit abgerufen werden. Denn, dass die App auch genützt wird, es gibt ja auch Widerstand gegen eine App, ich will sie nicht auf dem Telefon haben, auf dem Mobile und, verbinden mit funktionalen Elementen, wie die Zeitenfassung, die Spesenabrechnung, der Einsatzplan der Woche, der Menüplan in der Kantine, einfach, dass es ein Universum gibt quasi von der Firma. Denn je mehr Blue-Collar-Worker das da sind, desto eher ist der Appell, dass White-Collar-Workers dann auch mal einen Besuch machen. Mal gehen schauen, wo sind die anderen, sich nicht abschotten, sondern konkret vorbeigehen. Machen wir Geschichten über Blue-Collar-Workers. Das kennen wir in vielen Firmen. Heroes, Mitarbeiterin der Woche, Mitarbeiterin des Monats, zeigen Blick auf Familie, weil die kommen ja aus ganz verschiedensten Kulturen oft, haben ganz andere Sprachen. Da auch, wo sind sie eingebettet, wo sind die Familie, wie sieht das aus? Reportage, Cross-Media-Reportage, vor allem dann Good Practice, Best Practice, dass es greifbar ist, das, was der Stefan gesagt hat, der Transfer, den aber auch gezeigt wird und vor allem einfordern von den Leuten Qualitätsmanagement, also Qualitätsverbesserungsvorschläge, dass wir immer miteinander einen Schritt weiterkommen.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefan Eggenberger, das hat ja sicher auch mit dem zu tun, wie gross das Team ist und wie viele Ressourcen man überhaupt hat, oder?
Kommunikationsteam, Marketingteam, je nach Konstellation in der Firma, ja. Und genau darum denken wir ja baukastenmässig und modular. Das heißt, man macht es so. Aber damit du kannst mit den Ressourcen haushälterisch umgehen, je kleines Team, desto wichtiger mal der Fokus, das musst du haben. Und je mehr personelle Ressourcen hast, desto eher kannst du überlegen, was wäre sinnvoll in Ergänzung, also komplementär zur Stärkung der dominanten Grundmassnahmen. Da sind wir voll dabei, denke ich.
Und da, wenn ich das ergänzen darf, bitte einfach immer auch daran denken, dass das nicht muss so auf einem professionellen Level und Standard stattfinden, wie wir das eigentlich von den öffentlichen Medien kennen oder von den professionellen Medien praktisch, sondern ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, wieso nicht einmal ab Front schauen, ob es nicht irgendjemand hat, der die bessere Stimme hat, als jemand, der in der Kommunikationsabteilung arbeitet für einen Podcast, und dann kann das durchaus auch ein Fabrikarbeiter sein, oder umgekehrt, jemand, der mal ein kleines Video moderieren könnte, vielleicht auch Freude hat an dem. Und ich glaube, dann hat man schon wieder die Durchlässigkeit und dann ist die Kommunikationsabteilung nicht einfach die Abgehobene, mhm, die dann quasi sich wie eine Redaktion durchs Unternehmen bewegt, sondern ist es für den und für die Mitarbeiterinnen vom Mitarbeiter.
Wir haben es jetzt von den Blue-Collar-Workers gehabt, oder Unternehmen, die mehrheitlich Blue-Collar-Workers haben. Es gibt aber auch Unternehmen, die vor allem White-Collar-Workers haben. Was müssen die besonders beachten?
Die haben natürlich jetzt im Zeiten vom Homeoffice fast noch das grössere Problem eigentlich. Wer sind das vielleicht einmal schnell? Was für Unternehmen sind das? Das sind zunehmend natürlich oder hauptsächlich natürlich Dienstleistungsbetriebe. Wir denken an Banken wie UBS, an Versicherungen wie Zürich. Und natürlich ganz, ganz wichtig sind all die wissensbasierten Berufe, also die sogenannten Professional Service Firms, wie beispielsweise Big Fours, PwC, EY, Deloitte und so weiter. Die haben das Problem, wie gesagt, dass wenn sie tatsächlich Mitarbeiter anstellen, dann sind das ja sehr oft quasi Nomaden, oder? Die sind sich gewöhnt, kommen irgendwo von einer Uni, Elite-Uni oder so, und sind sich eigentlich gewöhnt, die Heim zu arbeiten, auf den Bahamas zu arbeiten, wo auch immer zu arbeiten. Und das ist natürlich ein grosses Problem, um überhaupt dort Identifikation zu schaffen. Dort ist es wahrscheinlich die Aufgabe, auch immer wieder das grosse Ganze von der Geschäftsleitung aus an die Mitarbeiter zu bringen. Und das Zweite, was ganz, ganz wesentlich ist bei denen, ist das Team. Ja, das, was eigentlich die wichtigste Person ist, also die direkten vorgesetzten Kolleginnen und Kollegen untereinander, alles dafür tun, dass sich die Teams eben auch sozial treffen, dass die sich auch begegnen. Das muss gar nicht im Business-Kontext sein. Und das kann selbstverständlich auch zum Mittagessen sein, das kann miteinander gehen, was weiß ich was, Film schauen, ein Squash spielen, keine Ahnung was. Aber wie gesagt, Stärkung des Teams, weil da habe ich den direkten Zugang noch. Und der dritte Punkt wäre in Bezug auf die Frage, ja, wie ist das eigentlich mit unserer Homeoffice-Regelung, zum Beispiel da im Zeitalter vom New Work. Sagen wir, ja, es müssen alle zusammen zwei Tage daheim bleiben und dann müssen wir noch schauen, dass der Freitag und der Montag dann auch noch ein bisschen Leute da sind, weil das natürlich schön ist zum Bruch machen. Nein, ich glaube, die Direktiven ist das, was jetzt gerade die neue Generation nicht mehr so will. Sondern, ich glaube, es geht darum, dass man mit den Mitarbeiterinnen, und da wird jetzt ganz individuell mit jedem, Optionen anbietet und sagt, was ist für dich jetzt das Richtige? Musst jetzt du am Montag in die Kita oder am Dienstag? Okay, dann kann dein Kollege dann vielleicht den Mittwoch übernehmen oder so. Das, glaube ich, ist wesentlich. Also keine uniforme, starre Regelung im Sinne von einem Befehl, was das anbelangt, sondern eine individuelle Regelung.
Stefan Eggenberger, wie siehst du das? Was braucht es on top noch oder was kann man noch on top dazu beitragen?
Ja, die drei Punkte vom Stefan aufgenommen, geben ihnen einen Grund, dass sie zurückkommen ins Büro, weil sonst müssen sie nicht kommen. So banal, dass das tönt. Also, dann muss die Raumkonzeption überdenkt werden. Die Infrastruktur muss aktuell sein, zeitgemäß, und sie muss vor allem funktionieren. Dann muss der Support da sein. Und dann kommen dann nachher Themen wie Collaboration Spaces, Gestaltung mit den Farben arbeiten, mit den Elementen arbeiten, wie das Firmen wie eine Tree Space zum Beispiel macht. Hat das ja gerade bei Beekeeper, wo du vorher erwähnt hast, haben die das auch gemacht, dass eben von Ambiente und Klima und Umfeld, dass es auch Freude macht, dort hin zurückzugehen. und dass es Schätze ist. Also, da hast du einen Hebel. Dann hast du einen Hebel beim Austausch, wie der Stefan gesagt hat. Schau, dass sie kooperieren, dass sie die Möglichkeiten haben und dort aber auch wieder die Räume zur Verfügung stellen. Was jetzt vielleicht funktional tönt, ist gerne zu unterschätzen. Schau mit den Leuten, dass wir sogenannte Rules haben oder einfach Vorstellungen oder Erwartungshaltungen. Wie geht man um mit dem ganzen Hybridansatz? Schau die Meetings an. Meetings sind kompliziert, sie sind ganz lang, sie sind chaotisch teilweise. Also da braucht es auch eine sanfte Struktur. Was machen wir? Wie wird das Meeting abgehalten? Ob denn das mit Zoom, MS Teams oder Google Meets, whatever. Ist also ähnlich wie ein Newsroom zum Beispiel, wo auch nicht die Chemie ist, sondern eine Struktur hat. Und von dieser Struktur hat man sich vorher oder über die Struktur unterhalten. Jetzt ein anderer Punkt ist, um Gottes Willen, Blue-Collar-Workers nicht vergessen. Wenn die kleinen Anteile haben in der Firma und alles auf White-Collar-Workers und alles auf Homeoffice und all die verschiedenen Modelle und Optionen ausgerichtet ist, dann könnte die Gefahr entstehen, dass die sich völlig verloren oder vernachlässigt fühlen, weil die haben jetzt einfach vor Ort arbeiten. Also dort mit einbeziehen, Wertschätzung zeigen und dementsprechend der letzte Punkt noch, wenn Kader oder Leaders oder Rollenverantwortliche rekrutiert werden, dann mit Persönlichkeiten, Männer, Frauen, wie immer als Geschlechterverständnis ist, die mit dem bereit sind, umzugehen und selber Einfluss nehmen, aktiv auf vor Ort oder eben nicht vor Ort.
Absolut, es braucht Teamleader, die tatsächlich das können, auch Vorbilder sind in dieser Funktion, die eigentlich das soziale Leben auch können müssen, wenn man so managen will. Und dass der grosse Unterschied ist eben, vielleicht jetzt tatsächlich zu früher jetzt mit dieser Homeoffice-Geschichte und dieser weitgehenden Individualisierung auch ist, früher hat es einfach einen Entscheid gebraucht von der Geschäftsleitung und dann ist das kommuniziert worden, ich sage es nochmal, im Sinne von einem Befehl vielleicht, von der HR-Abteilung und alle haben sich daran zu halten gehabt. Und ich glaube, die Zeiten, die sind definitiv vorbei. In so einer Organisation, wo man vor allem White Collars beschäftigt, da muss man den Mut haben, auch loszulassen und den Mut haben, das Ganze noch, wie sagt man das eben, zu steuern, aber man kann es nicht mehr befehlen.
Ich will noch ganz kurz Bezug nehmen auf die ganze Thematik mit der Kollaboration, die ihr auch beide angesprochen habt, bei den White Collar Workers. Ihr habt davon geredet, dass es eben die unterschiedlichen Arbeitsformen gibt und aufgrund von dem ist es ja immer wichtiger, dass man die richtigen Tools hat, dass die Zusammenarbeit halt gleich irgendwie funktioniert. Und ich glaube, wir kennen es alle, wie Trello, Slack oder auch Teams, die wir nutzen und die versprechen ja auch eine gewisse Identifikation so mit dem Unternehmen, weil man sich dann austauschen kann, den Dialog fördern und eben auch weiss, wer was macht, auch wenn man nicht im gleichen Büro sitzt. Und mittlerweile gibt es auch Schweizer Unternehmen, die gerade hinsichtlich der schwindenden Identifikation mit dem Unternehmen Plattformen für eine optimale Zusammenarbeit entwickeln. Wie beispielsweise MoodTalk. MoodTalk ist eine Plattform, die sich vor allem für die offene oder vor allem für den offenen Dialog in einem Team stark macht. Und ich habe da mit dem Cyril Innerbitzin, er ist ein Mitgründer von MoodTalk, habe ich geredet und habe von ihm erfahren, was sie als MoodTalk-Team sozusagen das Gefühl haben, was sich Unternehmen in Zukunft bewusst sein müssen, wenn es um Identifikation geht.
Wir sehen, dass sich Arbeitnehmende zunehmend stärker mit ihrem direkten Arbeitsumfeld identifizieren. Das heisst, die gesamte Organisation ist immer noch wichtig, aber das Team, wo man sich eigentlich im Alltag damit umgibt, immer wichtiger wird. Und da sehen wir vor allem auch, dass der offene Austausch im Team nicht mehr nur ein Benefit ist, sondern vielmehr zu einem Hygienefaktor wird. Das heisst, dass Arbeitnehmende erwarten, dass man seine eigenen Erwartungen zum Arbeitsumfeld einbringen kann und sich so offen darüber unterhalten kann, wie man sich als Team und dann als Gesamtunternehmen auch weiterentwickeln.
Er sagt ja ganz klar, dass sich Mitarbeitende vor allem mit dem Team identifizieren werden in Zukunft. Und das heisst ja, die Collaboration-Tools, wo man das ganze Team mit einbeziehen kann, die werden auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sind sie dann auch wirklich wertvoll aus Kommunikationssicht?
Ja gut, es ist immer das Gleiche mit einem Tool. Der Tool ist nur das Tool. Also mit anderen Worten, all das, was wir kennen, in der Kommunikation, was eine Kommunikation ins Laufen bringt und, muss natürlich gleich gemacht werden. Und ich sage, je mehr, dass ich digital unterwegs bin, desto mehr muss ich Räume schaffen für soziale Zusammenarbeiten.
Ja, und wir haben ja nicht postuliert, einfach noch mehr Tools, um Gottes Willen nicht. Ich habe schon einen Ansatz von Haarausfall, wenn ich das höre dann. Weil einfach nein, sondern fokussieren auf Tools. Wenn ich alle Kanäle muss bespielen muss, wo könnte ich eine Nachricht bekommen haben, wo ist es allenfalls noch hinterlegt und dann schauen, ist die richtige Version. Wasted time and money. Also Stefan hat gesagt, wenn er zum Beispiel App erwähnt hat, dann ersetzt das. Dann nachher Flipcharts, das ist nicht gegen Flipcharts, aber ersetzt dann Flipcharts und irgendwie Post-its in der Kantine, schwarzes oder weißes Brett, wie auch immer, sondern dass man weiss, dort habe ich es und ich kann fokussieren, ich kann konzentrieren. Das ist die Idee dahinter und nicht einfach noch mehr. Um Gottes Willen nicht. Und dann eine Verzettelung vom Kanalmix haben dann.
Genau, der Kanal darf gar kein Thema mehr sein, der Kanal muss klar sein. Wenn ich eintrete am ersten Arbeitstag, komme ich das App über, ich warte es ab und ab dann sämtliche Kommunikation, aber auch alle Führungsinformationen und, dort drüber laufen lassen. Und dann habe ich die Möglichkeit, ja, das ist das Schöne daran, dass ich eben nebst den Führungsinformationen, nebst den Abrechnungen etc., wo ich dort drüber laufen lassen kann, immer vielleicht wieder einmal ein Video einspielen über die Werte oder vielleicht wieder einmal so eine Reportage einspielen, wo eben vielleicht eine Mitarbeiterin über einen anderen Mitarbeiter gemacht hat.
Wir haben es jetzt von den Blue-Collar-Workers und von den White-Collar-Workers gehabt, von den Unternehmen, die mehrheitlich eins von beidem hat. Es gibt aber auch Unternehmen, wo man kann sagen kann, die haben sowohl Blue- als auch White-Collar-Workers und das so ein bisschen gleich aufteilt. Was meinst du, Stefan Vogler, was ist hier noch ganz zentral zu beachten?
Also gut, zuerst wieder, was sind das für Unternehmen? Das sind die Unternehmen, wo beispielsweise R&D-Abteilungen ganz ein wesentliches Thema ist, logischerweise. Das sind dann eben die White Collars, oder? Und dann zugleich aber natürlich das selber noch produzieren. Also ich denke an Unternehmen wie Geberit, also Unternehmen wie Sonova zum Beispiel oder Buehler-Uzwil. Das sind so drei typische Unternehmen, wo man kann sagen kann, die geht es gar nicht, ohne dass die miteinander arbeiten. Also auch das ganze der Erfolg etc., da braucht man beide dazu. Darum, und das ist der wichtigste Punkt, was die tatsächlich machen müssen, ist, dass es keine Zweiklassenkultur gibt. Dass es nicht so ist, dass die Ingenieure, die wieder die grosse Erfindung machen und man nachher 30 Jahre davon lebt, meint man, dass es eben das, dass die Arbeiter nachher die Produkte auch herstellen können während diesen 30 Jahren und stolz sind auf das, was sie machen, genauso wichtig ist für den Erfolg von dem Unternehmen. Also keine Zweiklassenkultur zulassen, das heisst Durchlässigkeit gewähren. Du hast es schon erwähnt, vorher schon, Stefan Ickenberger, halt auch mal den White Collars sagen, geh mal mit denen in die Kantine, geh zum Mittagessen etc. Der zweite Punkt, etwas, was ich ganz wichtig finde, ist, um das Verständnis schüren untereinander, wäre es ganz wichtig, dass jede einzelne Mitarbeiterin, ein einzelner Mitarbeiter wieder mal darüber nachdenkt, was mache ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Beitrag dazu? Und wie schaffe ich dann ideal, beispielsweise mit so einem Blue-Collar zusammen, wenn ich ein Ingenieur bin, dass man dort auch in Dialog kommt, logischerweise miteinander, und dass man das kann aufzeigen kann. Da kann natürlich dann logischerweise Kommunikation und Kommunikationsabteilung auch wieder mithelfen. Und der letzte Punkt, es kommt jetzt nochmal, aber zum allerletzten Mal, es braucht ein einziger Kanal von der Kommunikation, den beide nutzen können.
Stefan Ickenberger, was würdest du jetzt noch hinzufügen?
Ich nehme den Gedanken auf von der Verheiratung, wenn man das in Anführungs- und Schlusszeichen darf sagen. Interdisziplinäre Teams bilden zu allgemeinen Fragestellungen, nicht fachspezifischen, interprofessionelle Teams und dann Einfluss nehmen, dass die verschiedenen Bereiche und Köpfe und Fakultäten, wie auch immer, miteinander austauschen und sich auch kennenlernen. Das ist nicht einfach nur kuschelig oder nett, sondern wir stellen oft fest, dass wenige Abteilungen wissen, oder wie auch immer das Format heisst, Bereich wissen genau, was die anderen denn überhaupt machen und für was sie verantwortlich sind. Oder? Den Punkt kann man dazu nehmen, dann nutzt Kader als Multiplikator. Das ist nicht neu, das weiss ich auch, aber das wird zu wenig noch gemacht. Also schon in der Kaderrekrutierung, in der Kaderausbildung oder wenn einfach für die den Lead haben, in irgendeiner Form, dass die das Denken schon haben, wir sind zusammen und wir haben unterschiedliche Aufgaben und das auch mit trägen in ihre Teams ein. Denn Team-Meetings haben wir erwähnt. Jetzt kommt auch das Format, wo wir in der Kommunikation einen Beitrag dazu leisten, Storytelling. Storytelling im Wie im Mittelalter, wenn du nicht hast schreiben oder etwas machen, dann hast du Geschichten erzählt. Eine Geschichte, die greifbar ist. Also die einzelnen Bereiche begreifbar, erlebbar machen. Und das ist über Stories. Und dann auch eben der Gedanke vom Ambassador aufnehmen, Reportagen untereinander. Wir bleiben noch dabei, konkret an Vorschläge für, und da könnten wir eigentlich die Gunst der Stunde nutzen. Ich sehe, überall werden Bewertungen gewünscht. Von der Gastronomie über einen Betreuungsansatz, über Support und so. Ob dann Sternli oder nicht, machen wir das doch auch. Aber nicht verkrampft, dass man sagt, hey, Vorschläge und dann rausspielen an die Leute und dass sie bewerten. Und die gute Bewertungen haben oder eine Rückmeldung haben, dass die auch weiter verfolgt werden. Also wichtig, Interdisziplinarität, Interprofessionalität. Und dann hat man auch ein Verständnis in der Wertschöpfungskette. Wer wird da überall tätig sein? Who makes what quasi? Und dann denkt man noch anders im Kontext, vor allem wenn man getrennt ist und geografisch an anderen Orten.
Nicht zu unterschätzen in diesem Zusammenhang ist ganz sicher, dass man auch eine Art, ich sage jetzt mal, internes LinkedIn macht, so dass sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter möglichst schon 10 Tage, bevor er anfängt, bereits kann anschlagen, dass ich vielleicht etwas erfahren aus seinem Leben, vielleicht etwas aus seiner Familie erfahren und. So, dass das ich wenigstens auch digital das Gefühl habe, dass ich Teil bin von einem ganz Grossen. Und wenn es auch noch die Möglichkeit gibt, dass man zu dieser Information bei der einzelnen Person auch noch ganz klar kann zeigen, was ihr ganz persönlicher Beitrag ist für den Erfolg von dem Unternehmen. Ich glaube, dann ist es eine grosse Möglichkeit da, dass sich Menschen können identifizieren mit ihrem Unternehmen.
Stefan und Stefan, jetzt haben wir ganz viel Inputs bekommen von euch. Ganz kurz zusammengefasst und ganz unabhängig von diesen Unternehmenskonstellationen, wie wir sie gehabt haben, was müssen Unternehmen unbedingt beachten?
Ja, es geht letztlich immer noch und immer wieder um Produktivität des einzelnen Mitarbeiters. Schaffe ich es, dass er eben so identifiziert ist, dass er auch in Zukunft seine Arbeitsleistungen für die Unternehmen erbringt. Und da möchte ich hinweisen aufs soziale Thema. Auch der Mensch ist auch im Arbeitsleben, wahrscheinlich, wenn er nicht mehr so viel dann eben in der Fabrik oder im Büro ist, erst recht ein soziales Wesen. Das heisst, ich muss ihm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen antiquiert, aber ich muss ihm ein bisschen eine Familie bieten, ich muss ihm ein bisschen eine Heimat auch geben. Und ich wiederhole mich von vorher, ganz wesentlich ist, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter die Wertschätzung dadurch weiss, dass er weiss, was ist mein persönlicher Beitrag an den Erfolg des Unternehmens.
Ja, wenn der Stefan Vogel sich auf den Mensch fokussiert hat, dann nehme ich eine andere Seite, bleibe noch bei der Produktivität. Und mein Postulat ist, Interaktionskosten reduzieren. Die Summe der Missverständnisse, Unverständnisse, des aneinander Vorbeiredens, des Verifizierens. Was hast du gemeint? Wie ist das gewesen? Wo haben wir das? Und dieses und jenes. Das ist unsäglich. Anzahl Personen, Stunden, Personen, Tage, mal durchschnittlichen Ansatz und dann geht das in Tausende von Franken, wo man sich einfach nicht leisten könnte. Was kann man da machen, dass man mit Strukturen, mit den Tools dazu beiträgt, dass man gemeinsam denken können, gemeinsam handeln, aber getrennt umsetzen und einen Teil in dieser Wertschöpfungskette machen, wo aber als Ganzes am Schluss dann ankommt, obwohl ich reduziert bzw. entfernt, wenn man so will, oder an einem anderen Ort meinen Teil dazu gemacht habe. Und dann sind wir konstruktiv und produktiv und dann macht es so eine Freude.
Und für das alles ist Kommunikation natürlich eine Schlüsselangelegenheit, das wissen wir, um eben eine Identität aufzubauen, wo man sich dann damit identifizieren kann. Damit sind wir, gehen wir ganz weit zurück, das berühmte Corporate Identity Modell, das besteht bekanntlich aus 3 Teilen. Aus dem, was man sieht, aus dem, was man hört von dem Unternehmen und jetzt kommt es, wie sich das Unternehmen verhaltet. Und ganz am Schluss nochmal Kommunikation. Kommunikation kann auch verständlich sein.
Stefan und Stefan, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für eure Input.
Danke dir fürs Gespräch.